Wenn ich das richtig nachgesehen habe, dann waren wir zuletzt am 15. März so ähnlich im Gottesdienst zusammen wie heute. Das ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Und ich freue mich, dass wir heute nach so langer Zeit mal wieder gemeinsam vor Gott stehen können und ihn wirklich gemeinsam anbeten können, so dass wir auch merken, dass wir es gemeinsam tun. Ja, gerade beim Lobpreis war man ja doch in seinem Wohnzimmer irgendwie so ein bisschen allein und heute sind wir wirklich gemeinsam vor Gott. Das ist schön. Trotzdem finde ich auch die Zoom-Gottesdienste gar nicht schlecht und vor allem, wenn man dann noch mit ein paar mehr im Wohnzimmer zusammen ist, fand ich das auch wirklich gut und wir werden das sicherlich auch zwischendurch beibehalten oder auch nicht, mal gucken, aber mal sehen, wie es weitergeht. Letzte Woche habe ich so eine Bestandsaufnahme gemacht, wie geht's uns gerade als Gemeinde? Und ich habe euch meine Analyse der Situation mitgeteilt, nämlich, dass wir ganz gut unter Beschuss sind an vielen Stellen. Vor allem, seit wir beschlossen haben, die Gemeinde stärker prophetisch-apostolisch auszurichten. Letzte Woche haben wir in kleinen Gruppen gebetet und dem Satan Einhalt geboten. Damit ist es aber noch nicht getan. Wir müssen weiter wirklich wachsam sein. Ich hoffe, dass diese Botschaft letzte Woche angekommen ist. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir müssen deshalb dranbleiben am Gebet, uns immer wieder die Waffenrüstung Gottes, wie sie in Epheser 6 beschrieben wird, anziehen und uns klar machen, dass der Kampf in der unsichtbaren Welt nicht aufhört, bis Jesus wiederkommt und alles erlöst. Also letzte Woche war sowas wie Bestandsaufnahme. Wir sind dem Feind in der Vollmacht von Jesus entgegengetreten und haben Stopp gesagt. So wollen wir weiterbeten. Heute kommt ein Gebet dazu, die Fürbitte. Wir wollen nicht nur dem Feind sagen, dass er uns in Ruhe lassen muss, sondern wir wollen auch Gott sagen, was wir für uns, für die Gemeinde wünschen, dass wir seine Verheißungen erleben. Es ging und geht also um den Schutz vor dem Bösen und heute um die Erfüllung der Verheißungen. Gestern habe ich an einer Online-Konferenz von Alpha Deutschland teilgenommen und das Thema war Next Normal. Also was ist das neue Normale in und nach Corona-Zeiten? Was wir heute machen, nämlich einen sogenannten Hybrid-Gottesdienst, wo es sowohl Präsenz vor Ort gibt als auch eine Übertragung im Internet, das wird wahrscheinlich für sehr viele das Next Normal sein, das neue Normale. Sehr deutlich war zu erkennen, dass die Themen, die uns hier in Bergedorf schon vor Corona beschäftigt haben, jetzt auch alle anderen beschäftigen, vielleicht wegen Corona. Die große Frage ist, was ist Gemeinde? Ja, darüber machen sich wirklich viele Leute Gedanken. Wie viel Gemeinde sind wir noch, wenn wir uns nur über Zoom treffen können? Und ist Gemeinde nur sonntags morgens um 10? Wie sind wir im Alltag Gemeinde? Was verbindet uns? Was hält uns zusammen? Also was ist eigentlich Gemeinde, wenn es gar nicht so richtig Gemeinschaft gibt? Gerade weil wir uns jetzt so lange in ganz anderer Weise getroffen haben und einige auch aus den Zoom-Treffen ausgestiegen sind und daran nicht mehr teilnehmen, stellt sich diese Frage. Und sind wir eigentlich wirklich eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist? Oder waren wir eigentlich schon lange ein Haufen von Individualisten, die sich einmal die Woche online oder in Präsenz treffen, aber wo eigentlich sonst jeder so sein Ding macht? Auch Norbert Witte, der Leiter der Vineyard Neunkirchen, hat sich diese Frage gestellt und mich zu dieser Predigt intensiv inspiriert. Es geht um das Wunder der Gemeinde. Die Gemeinde ist auf jeden Fall ein besonderes geistliches Gebilde. Die Bibel vergleicht sie mit einer Braut, deren Bräutigam Jesus ist. Aber die Gemeinde wird auch als der Leib beschrieben. Die Gemeinde ist der Leib von Jesus Christus. Er ist das Haupt, also der Kopf der Gemeinde. Wir anderen sind sozusagen sein Körper. Und so wie beim einzelnen Menschen, so geht auch in der Gemeinde hoffentlich alles vom Kopf aus, also von Jesus. Wenn ich, Silke, etwas tun will, dann muss ich das zunächst denken. Jede Handlung wird vom Ergebnis, vom Ziel her gedacht und dann ausgeführt. Wenn ich Durst habe, dann lässt die Vorstellung eines kühlen Getränkes, das mir den Rachen runterläuft, mich alle Handlungen machen, die dazu führen, dass das wahr wird. Ja, dann gehe ich halt an den Kühlschrank und finde da eine Flasche und gieße mir was ein und trinke das und ah. Ja, aber das muss ich vorher, muss ich mir das vorstellen. Und dann wird mein Kopf sagen, okay, was ist dafür zu tun? Geh an den Kühlschrank. Also es geht vom Kopf aus, es fängt im Kopf an. Wenn Jesus das Haupt, also der Kopf und damit die Kommandozentrale ist, dann geht alles von ihm aus. Er bestimmt, was gemacht wird. Er gibt die Vorstellung davon, was sein soll. Wir führen das aus, was sein soll, weil wir so eng mit ihm verbunden sind, dass es ganz natürlich ist, nach seinem Willen zu handeln. Soweit die Idealsituation. Lass uns noch ein bisschen weiterdenken. Was macht Gemeinde aus? Sicherlich nicht das Gebäude, in dem sie sich trifft. Wir reden zwar oft von der Gemeinde, wenn wir sagen, so, ich fahre heute zur Gemeinde oder ich hole noch eben was aus der Gemeinde, dann denken wir an den Ort, hier an diesen Raum oder da drüben. Aber das Gebäude ist ja nur der Ort, an dem die Gemeinde sich trifft oder besser, wo sie sich ereignet. Zur Gemeinde wird der Ort erst, wenn diejenigen zusammenkommen, die Jesus als ihr Haupt akzeptieren. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Für Jesus reicht also schon eine kleine Gruppe, zwei oder drei, dann hat er schon Gemeinde. Die Urchristen, Petrus, Paulus und die anderen Apostel, die haben sich auch in kleinen Gruppen getroffen, in den Häusern. Klar gab es auch den großen öffentlichen Gottesdienst, die Versammlungen, wo vielen Leuten das Evangelium gepredigt wurde und wo dann auch mal an einem Tag 3000 dazukamen. Aber das war nicht das Tägliche. Täglich trafen sie sich in den Häusern in kleinen Gruppen. Jeden Abend kamen sie zusammen und feierten im wahrsten Sinne des Wortes Abendmahl. Wichtig ist also nicht die Größe einer Gemeinde, sondern wichtig ist, dass das Fundament stimmt. Auch eine sehr kleine Gruppe kann Gemeinde sein, wenn das Fundament Jesus ist. Auf diesem Felsen muss gebaut sein, egal wie klein oder groß. Und so wie Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, so ist er einerseits der Grund, auf dem wir stehen, und gleichzeitig das Haupt, also der Kopf des Ganzen. Wenn wir verstehen wollen, wie Gott Gemeinde sieht und was Gemeinde für Paulus ist, dann ist folgender Text von Paulus hilfreich. Er schreibt an die Epheser und die Art, wie er betet für die Gemeinde, das ist der Schlüssel für das Verständnis von Gemeinde. Paulus betet im Epheserbrief in Kapitel 1, ab Vers 17, wie folgt. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier wird das also ganz klar gesagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist der Leib. Aber jetzt kommt's, wir sind der Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Eine andere Übersetzung sagt hier, Gott hat Jesus zum Haupt der Gemeinde gemacht, sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Jesus lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Also in der Gemeinde ist die Fülle. Wir sind die Fülle von Jesus. Macht euch das mal bewusst, ja? Wir sind seine Fülle. Ebenfalls im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 11 geht es um den fünffältigen Dienst und da geht es auch um die Fülle in der Gemeinde. Jesus ist das Haupt und im Leib ist alles vorhanden. Weil aber der Leib aus unterschiedlichen Gliedern zusammengesetzt ist, die alle unterschiedliche Funktionen haben, ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammen sind. Ich lese mal Epheser 4, Vers 11 folgende aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht: Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Gott möchte, dass wir in der Fülle leben. Er gibt aber nicht einem alles, sondern er gibt den unterschiedlichen Gliedern unterschiedliche Gaben und wir dienen einander mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber es ist Gottes Kraft und seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Manchmal sieht man das nicht. Manchmal wird das nicht offenbar. Das ist auch bei uns manchmal so. Aber der Wille Gottes dafür, der ist so. Seine Herrlichkeit, seine Fülle ist in der Gemeinde. So will Gott das haben. Lasst uns also dafür beten, dass wir diese Verheißung in Erfüllung kommen sehen, dass die Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer in unserer Gemeinde und in allen Gemeinden die Gläubigen zurüsten, dass wir wirklich die Fülle haben in der Ergänzung. Lasst uns beten wie Paulus, dass der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Lasst uns beten, dass wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt, sagt Paulus. Ist das nicht ein Ziel, auf das man zugehen will? Ich finde es hochattraktiv. Wir brauchen die Fülle, wir wollen die Fülle. Mangel haben wir an der einen oder anderen Stelle genug. Aber Gottes Wille für uns ist Gemeinschaft in Fülle. Er will all unseren Mangel ausfüllen. Wir können zu so einer Gemeinde werden, wenn wir es wollen. Allerdings nicht durch Diskutieren und Machen und Tun, sondern durch den Geist Gottes. Er wird es tun. Der Heilige Geist kann uns zu so einer Gemeinde machen. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, Heiliger Geist, dann mach mal. Ja, sondern wir müssen es erbitten. Es bedeutet, dass wir die Fülle erbitten, dass wir beten, dass Gott uns dahin führen möge, dass wir ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegeln. Wir beten, dass Gott uns zu so einer Gemeinde erweckt. Der Heilige Geist bringt eine solche Erweckung. Er ist es, der uns erweckt und uns sagt, was Gemeinde ist und wie er sich Gemeinde vorstellt. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist die Gemeinde. Das ist der wunderbarste Ort auf der Erde. In Gottes Plan ist das so. Der wunderbarste Ort auf der Welt ist die Gemeinde, also da, wo Menschen im Namen von Jesus versammelt sind. Egal ob 2 oder 3 oder 3000. Oder wie Paulus im 2. Kapitel des Philipperbriefs schreibt, als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Solche Gemeinschaft zu leben, das ist nicht immer leicht. Mit Christiane hatte ich kürzlich das Thema, dass es so im Alltag auf eine gewisse Art leicht ist, alle Menschen zu lieben, wenn ich sie nicht so kenne. Ja? Je weniger ich mit jemandem zu tun habe, desto leichter ist es, ihn zu lieben, weil die Liebe dann so ein Stück theoretisch bleibt oder abstrakt, ja? Und ich kann wildfremde Menschen in der Stadt, denen ich begegne, mit Liebe begegnen, aber da passiert ja nichts, ja? Also ich habe vielleicht Liebe im Herzen und vielleicht spüren sie auch irgendwie Wohlwollen von mir ausgehen, aber das war's, ja? Wenn ich aber täglich engen Umgang mit jemand habe, als Kollegin, als Freund, als Familie, ja, dann knallt es eben doch mal. Dann werden die Ecken und Kanten spürbar und dann reibt sich das. Und dann ist das nicht mehr so einfach mit dir, einer achte den höher als sich selbst und so weiter. Ne? Was sagt Paulus dazu? In Kolosser 3, Vers 13 sagt er, ertragt einander. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben, schreibt Paulus. Ertragt einander. Die Gemeinde ist auch ein Platz, wo wir geschliffen werden. Und das ist gut so. Wir werden die Fülle nur haben, wenn wir beieinander bleiben und uns selbst zumuten, geschliffen zu werden. Sich aus der Gemeinde zurückzuziehen, weil man dort verletzt wurde, ist nicht die Lösung. Die Fülle ist nur zu haben, wenn sich alle auf den Weg einlassen und alles abschleifen lassen, was sie an einem mündigen Christsein hindert. Paulus hat bestimmt auch so einiges in den Gemeinden durchleben müssen, sonst hätten seine Briefe andere Themen gehabt. Er sagt aber, ertragt einander in Liebe. Was ich aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes vorgelesen habe, das, was ich vorhin erzählt habe, das trägt die Überschrift Dank und Fürbitte des Apostels. Paulus will, dass die Gemeinde sieht, was Gott in sie hineinlegt und dass sie verstehen, wer sie sind. Im nächsten Abschnitt, den ich euch vorlesen will, geht es nochmal um Fürbitte für die Gemeinde. Da lesen wir in Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott gibt der Gemeinde, dem Leib von Jesus, mehr, als wir überhaupt erbitten und verstehen können. Seine Kraft wirkt in uns, damit wir als Leib von Jesus ihn und den Vater verherrlichen in dieser Welt. Es ist Gottes Plan, uns Kraft zu geben, und zwar mehr Kraft, als wir überhaupt erdenken und erbitten können. Gott will mehr Herrlichkeit in der Gemeinde sichtbar machen, als du dir vorstellen und erbitten kannst. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Das ist der Plan Gottes für seine Gemeinde, für den Leib von Jesus Christus, der das Haupt ist. Und deswegen ist Gemeinde wichtig. Wir haben es lange Zeit in unserer Gemeinde als eine Herausforderung empfunden, dass wir nicht alle beieinander wohnen, sondern von Schnelsen und Niendorf, aus Schwarzenbeek und Dassendorf, aus Wentorf und Aumühle, Krabbenkamp und Wohltorf, Billstedt, Kasseburg und Lüneburg mehr oder weniger weite Wege auf uns nehmen müssen, um hier zusammenzukommen. Wie wäre es denn, wenn sich die Leute, die nah beieinander wohnen, einmal im Monat treffen, um zu beten, dass bei ihnen vor Ort eine Gemeinde entsteht? Wie wäre es denn, wenn diese Kraft, die von Gemeinde ausgeht, wirklich Veränderung für eine Region bringt? Wie wäre es, wenn die Gemeinde, unsere Gemeinde, aber noch viele neue Gemeinden, die aus unserer Gemeinde entstehen, wirklich mit Gottes Hilfe diese ganzen Orte transformieren? Der Heilige Geist kann das tun. Er kann das bewirken. Er baut Gemeinde. Gott baut Gemeinde durch Menschen, die auf die Knie gehen, ihm ihr Herz hinhalten und ihn bitten und ihn anbeten. Historisch hat es das schon oft gegeben, dass vielleicht einzelne Menschen gebetet haben von Herzen und dann vielleicht noch ein paar dazu kamen und am Ende war es eine große Erweckung für 1000 Menschen. Tausende. Glauben wir, dass Gott das heute noch tun will? Dass er es wieder tun will? Glauben wir, dass Gott Menschen retten will? Natürlich, ja, natürlich glauben wir das. Gott liebt ja die Menschen. Er will so eine Erweckung und er fängt mit uns an. Er sucht Gefäße zu seiner Ehre, die nicht das eigene suchen, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Er sucht Menschen, die bereit sind, alle Verletzungen bei ihm abzugeben und sich gegenseitig immer wieder vergeben. Gott sucht Menschen, die sich liebevoll Trost zusprechen, die sich ermutigen, sich gegenseitig aufbauen und nicht zerstören. Gemeinde ist ein geistlicher Ort. Wenn mich dort Menschen verletzt haben, dann vergebe ich und traue Gott zu, dass er Veränderung will und seine Kraft und seine Liebe sichtbar werden will, lassen will. Das fängt bei mir an. Ich muss mich fragen, liebe ich? Ja, kann ich das überhaupt? Weiß ich überhaupt, was das heißt, wie das geht? Liebe ich? Im 1. Korinther 13 steht, Liebe erwartet nicht das ihre oder sucht nicht den eigenen Vorteil. Und ich gehe also nicht in die Gemeinde, um dort Liebe zu bekommen. Nein, meine Liebe bekomme ich von Gott. Also gehe ich in die Gemeinde, egal ob ich da geliebt werde oder nicht. Ich erwarte nicht, dass Menschen mich lieben, sondern ich bekomme meine Liebe von Jesus. Manchmal ziehen sich Leute aus der Gemeinde zurück, weil sie verletzt wurden, aber es ist nicht die Lösung. Ertragt einander in Liebe. Meine Liebe bekomme ich von Jesus und zwar in aller Fülle. Diese Liebe kann ich an andere Menschen weitergeben. Ob die mich lieben oder nicht, das ist ganz egal. Ob alles wunderbar läuft oder nicht, das ist ganz egal. Alle meine Verletzungen heilt Jesus. Er gibt mir alles, was ich brauche. Glauben wir das? Es ist die Wahrheit. Er füllt all unseren Mangel aus und gibt mir mehr als genug, damit ich weitergeben kann. Ich komme also nicht in die Gemeinde, damit ich gestreichelt werden kann, sondern ich bin in der Gemeinde, um die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen, durch meinen Dienst und durch das, was der Geist Gottes in mir bewirkt. Er gibt mir nach seinem Maß, er gibt dir, was du brauchst, denn du bist wunderbar gemacht. Ein König, eine Königin, ein Priester, eine Priesterin. Du bist berufen, seine Autorität hier auf der Erde zu sein und seine Herrlichkeit auszustrahlen. Und da wollen wir reinkommen. Die Gemeinde ist der beste Platz auf der Erde. Es ist ganz egal, was Menschen daraus gemacht haben. Es geht darum, was Gott daraus machen will. Wenn wir uns ihm unterordnen, wenn es nicht mehr um uns geht, sondern um ihn, dann wird die Gemeinde in diese Herrlichkeit hineinkommen, die Gott will. Habt ihr irgendwie eine Vorstellung davon, ja, wie das aussehen kann? In der Apostelgeschichte steht, dass jeden Tag Menschen hinzugekommen sind. Jeden Tag. Wie ich vorhin sagte, die haben sich im Tempel getroffen, da sind viele hinzugekommen, da haben sich eben auch mal 3000 bekehrt, aber sie haben sich auch in den Häusern getroffen, in kleinen Gruppen und jeden Tag sind Leute dazugekommen. Steter Tropfen hüllt den Stein. Am Ende sind wir viele. Wenn in jedem Tag in einer kleinen Gruppe ein paar Leute dazukommen, dann sitzt das wupp, 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 auch ganz groß. Es geht nicht um Megagemeinde. Gerade jetzt und durch und wegen Corona geht der Trend sogar weg von den Megagemeinden und hin zu kleinen Hauszellen. Dieser Trend ist mindestens in den USA zu beobachten, vielleicht auch in Europa. Wir kommen wieder an den Ursprung zurück. Menschen treffen sich in Häusern, essen zusammen, feiern Abendmahl, beten Gott an in kleinen Gemeinden. Und weil so ein Haus oder eine Wohnung nicht unendlich Platz hat, haben die Neubekehrten in Pauluszeiten auch gleich wieder ihr Haus geöffnet und sich mit Leuten dort getroffen. So hat sich das Evangelium ausgebreitet. Da waren keine Pastoren oder Theologen, sondern alle waren Könige und Priester. Gestern in dieser Next Normal-Konferenz hat das ein anglikanischer Bischof wohlgemerkt, gesagt, wir müssen das Priestertum aller Gläubigen wiederentdecken. Ja, das sagt der Bischof. An der Urgemeinde hat sich durch das gemeinsame Beten, durch die Liebe zu Gott und das Suchen nach seinem Willen alles verändert. Wahnsinn, oder? Das hat mit 12 Leuten angefangen. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Mit 12 Leuten hat Gott die ganze Welt erreicht. Was kann Gott also mit unserer Gemeinde tun? Wir sind 40 oder 50. Wenn wir in der Vergebung leben, wenn wir alle Verletzungen hinter uns lassen, wenn wir das suchen, was Gott sagt, was kann dann aus uns werden? Wenn wir nicht denken, dass meine Meinung jetzt so unbedingt wichtig ist und dass ich meine Meinung durchdrücken muss, sondern wirklich frage, was Jesus will, dann kriegen wir Einheit. Wenn wir aber alle meinen, dass genau meine Meinung gehört werden muss und dass alle auf dem falschen Weg sind und so weiter, dann wird es nicht funktionieren. Jesus hat nicht 5 verschiedene Meinungen. Er hat eine Meinung. Und wenn wir die erkennen, haben wir Einigkeit und Einheit. Schon das gemeinsame Suchen nach Gottes Willen wird uns zusammenschweißen. Lass uns verstehen, was für ein herrlicher Ort Gemeinde ist, wenn sie so ist, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und wenn wir noch nicht so weit sind, ist das nicht schlimm. Lasst uns beten. Lasst uns beten, dass wir wirklich den Willen Gottes erkennen. Lasst uns beten, wie Paulus gebetet hat, voll des Heiligen Geistes und mit einer großen Liebe für die Gemeinde. Diese Gebete von Paulus, wie er das im Epheserbrief schreibt, das ist der Schlüssel zum Verständnis für Gemeinde. Wir wollen in diese Herrlichkeit kommen, die Gott für Gemeinde vorgesehen hat. Wir wollen diese Fülle doch erleben. Das wollen wir sehen, Herr. Wir wollen eins sein mit deinem Willen, Herr, mit deinem Wort. Und alles, was uns daran hindert, dorthin zu kommen, wie du dir Gemeinde vorstellst, das wollen wir hinter uns lassen. Da, wo Anklage ist, da bist du nicht Herr. Der Ankläger ist der Feind. Wenn wir Anklage in unserem Herzen haben und keine Vergebung, dann ist der Ankläger größer als du, Herr. Das soll nicht mehr sein. Paulus fasst es gut in dem Brief an die Philipper im 3. Kapitel zusammen. Er schreibt: Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nach dieser Berufung für jeden Einzelnen und für die ganze Gemeinde wollen wir uns ausstrecken. Lasst uns also beten, wie Paulus gebetet hat, voll Vertrauen, dass Gott die Fülle in der Gemeinde geben wird. Lasst uns dabei nicht vergessen, dass der Feind ein großes Interesse daran hat, dass wir diese Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde genau nicht widerspiegeln. Dem sagen wir den Kampf an. Jeden Tag gerüstet mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beschut mit dem Frieden des Evangeliums. Lasst uns den Schild des Glaubens ergreifen und damit alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Wir setzen uns auf den Helm des Heils und ergreifen das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Amen. Lasst uns jetzt einfach laut, leise, gemeinsam dafür beten. Wer es noch auf dem Herzen hat, wer spürt, er muss dem Satan nochmal einen Stopp sagen an irgendeiner Stelle, der kann das gerne tun. Und wer es auf dem Herzen hat, jetzt wirklich für diese Fülle zu beten, dass Gott in seiner Fülle in dieser Gemeinde ist, der kann dafür gerne beten.